elektroniknet.de Podcast.
Hallo und grüß Gott zu einer neuen Ausgabe unseres Powered Podcasts. Heute unterhalte ich mich mit Josef Pfeil, Vertriebsleiter Dynamis Batterien. Und wie unschwer zu erkennen, widmen wir uns dieses Mal Batterien, Akkusystemen und allem, was damit zusammenhängt. Herr Pfeil, im Sommer 2024 ist Dynamis Batterien nach über 14 Jahren am Standort Dettingen nach Steißlingen umgezogen. Wir reden über die Umgebung des Bodensees. Was waren die Gründe für diesen Ortswechsel?
Also zunächst war es für uns wichtig, die Grundlagen zu schaffen für weiteres nachhaltiges Wachstum. Unser Unternehmen hat neue Produktionskapazitäten benötigt und das können wir am neuen Standort erreichen. Wichtig war es aber auch, dass wir einen niedrigeren CO2-Fußabdruck hinterlassen. Und auch ein ganz essentieller Punkt unserer Arbeit ist, wir haben ein eigenes Testlabor und das ist jetzt doppelt so groß als zuvor.
Sie haben mal im Vorgespräch gesagt, das mag jetzt ein bisschen weicheilig anmuten, ihr habt eine Klimaanlage in dem Gebäude und das war zuvor nicht so. Können Sie mal erklären, was neben dem weniger schwitzenden Büroarbeitern eigentlich eine Klimaanlage für so einen Standort bedeutet?
Also ja, ist richtig. Wir haben jetzt eine komplette Klimatisierung im neuen Gebäude. Neben dem Labor, Lager, Produktionsräume ist auch das Büro klimatisiert. Und für Produktion ist es eben sehr, sehr wichtig, dass ich annähernd gleiche Umweltbedingungen habe. Sprich, die Umgebungstemperatur ist annähernd immer um 20 Grad, aber auch die Luftfeuchtigkeit ist immer ähnlich im gleichen Bereich. Und das ist zum Beispiel bei Aushärten für Klebstoffe ist das relevant und kann die Produktqualität erhöhen. Und auch im Testlabor ist es wichtig, möglichst gleiche Bedingungen zu haben, denn eine Batterie verhält sich einfach bei 15 Grad anders wie bei 35 Grad und wenn ich dann immer die gleichen Umgebungsbedingungen habe, sind die Messergebnisse einfach gut miteinander vergleichbar. Denn nicht jeder normale Batterietest wird auch im Klimaschrank durchgeführt. Viele Tests werden bei normaler Umgebungstemperatur durchgeführt und die sind dann bei uns immer annähernd um die 20 Grad.
Ist klar. Jetzt sage ich mal, jetzt ist das knapp 2 Jahre her, hat sich der Ortswechsel ausgezahlt und wo liegen die Vorteile dieses neuen Standorts? Ich meine, Konstanz ist direkt am Bodensee bekanntermaßen und Steißlingen ist, sage ich mal, ungefähr so 40 Kilometer entfernt in der näheren Umgebung von Singen.
Ja, also es hat sich bereits stark ausgezahlt, also allein die Situation der Mitarbeiterrekrutierung, die hat sich wesentlich verbessert. Also wir bekommen jetzt auch Mitarbeiter, die sind schon gut geschult, gut eingearbeitet, die können filigrane Arbeiten sehr gut durchführen, auch Lötarbeiten, Schweißarbeiten. Das ist jetzt sehr gut am neuen Standort. Am alten Standort war es doch eher touristisch und dann waren die Mitarbeiter, die man dort rekrutieren konnte, eben nicht so gut ausgebildet wie jetzt. Aber es gibt auch noch weitere Vorteile, wie schon vorhin erwähnt. Also die Produktionskapazität konnte um 60% gesteigert werden. Und wir haben am neuen Standort noch Optionen, das weiter zu erhöhen. Mhm. Ein auch wichtiger Punkt ist, die Abläufe, die können wir jetzt viel effizienter gestalten in den neuen Räumlichkeiten. Wir haben kürzere Wege, eine bessere Logistik und das Ganze drumherum wurde eben nach unseren Vorstellungen gebaut.
Also eine prozessoptimierte Fertigung, prozessoptimierte Abläufe.
Korrekt.
Habt ihr auf dem Weg des Umzugs Leute verloren?
Ja, wir haben ein paar wenige, tatsächlich weniger als gedacht. Wir haben 2, 3 Produktionsmitarbeiter verloren. Aber von der Führungsriege und auch Qualitätsmanagement sind alle uns treu geblieben. Und neue Produktionsmitarbeiter haben wir am neuen Standort tatsächlich auch wieder einige einstellen können und auch schon seit Anbeginn des Umzugs sind die jetzt auch bei uns.
Vielleicht für die, die mit Dynamis Batterien jetzt nicht so direkt was anfangen können. Ihr seid ein mittelständisches, hochspezialisiertes Unternehmen, 2008 gegründet, also ihr geht so knapp auf die 20 Jahre zu jetzt dann. Ihr seid hauptsächlich in der Dachregion aktiv, aber eben auch viel für international aktive Kunden. Jetzt ist es ja so, dass wir seit Ende Mai endlich mal die Hightech-Agenda der Bundesregierung vorliegen haben und unter diesen 18 Punkten findet sich auch Batterie- und Akkutechnik. Frage, wie sehen Sie das? Ist das ein wichtiger Aspekt? Ist das jetzt halt endlich der Startschuss, dass es hier mit Batterie- und Akkutechnik vorangehen soll? Es geht ja hier auch um Fertigung, denn bisher sprachen wir ja meistens um Batteriekonfektionierung.
Ja, also wir sind ja kein Zellhersteller und deswegen betrifft uns das nur am Rande, würde ich sagen. Es wäre sehr schön, wenn wir in Deutschland es schaffen würden, eine Batteriefertigung hinzukriegen. Seit Jahren warte ich darauf, bisher haben wir es leider nicht geschafft. Und für uns als Assembler wird sich wahrscheinlich in dem Bereich, wo wir tätig sind, nicht so viel ändern durch das Paket.
Mhm. Ich meine, ein ganz entscheidender Punkt bei der Umsetzung dieser High-Tech-Agenda, das wurde auch mal bei der Vorstellung der bayerischen Agenda zu diesem Thema noch mehr betont, sind entsprechend ausgebildete Fachleute. Wer mal vor ein paar Wochen die Nachrichten gelauscht hat, hat er mal mitbekommen, dass in Salzgitter oben VW in der Zwischenzeit mit roundabout 500 Chinesen des chinesischen Joint Venture Partners Zellen fertigt. Warum tut man das? Weil man in Deutschland eben nicht genügend Leute hat, die die entsprechende Ausbildung haben, die das entsprechende Handling dieser Fertigungsstraßen zustande bringen. Wie wichtig wäre das aus Ihrer Sicht, dass wir hier aufschließen können? Denn wir haben zwar eine hervorragende Forschung, wir haben ein universitäres Umfeld, das da sehr hoch bewertet wird, aber irgendwo scheint sie dann quasi grassroot-mäßig im Bereich der Operator solcher Fabriken zu mangeln. Sie sprachen ja davon zuvor, dass dank des Maschinenbau-Backgrounds in Singen Sie jetzt auf einmal Menschen haben, die Sie einstellen können, die da schon eine gewisse Vorbildung haben, wenn es um feinmechanische Dinge geht. Hier ging es jetzt darum, produktionstechnische Abläufe in einer Großserienfertigung elektrochemischer Prozesse in den Griff zu kriegen. Wie wichtig sehen Sie diesen Aspekt Ausbildung und Qualifizierung für solche Aufgaben? Denn sonst, sage ich mal vorsichtig, wird diese High-Tech-Agenda irgendwo verpuffen, außer wir importieren 5000 Japaner, Koreaner, Taiwaner oder Chinesen, um das zu bewerkstelligen.
Also ich glaube, Sie sprechen da die Achillesferse an. Das wird ein Schlüssel sein. Wenn man nicht die Mitarbeiter hat, die dann auch die Maschinen bedienen können oder auch die Bänder zum Laufen bringen. Das wird essentiell sein und da kann ich nur hoffen, dass es funktioniert. Wir hätten sehr gerne eine Fertigung in Deutschland, aber ich hoffe, dass es klappt, aber ich bin ein bisschen skeptisch.
Sie sind ja sehr gut informiert darüber, wie die europäische Batteriebranche aufgestellt ist. Sie sprachen jetzt über Deutschland. Sehen Sie da in anderen europäischen Ländern, einer der Droppunkte war ja Ungarn in den letzten Jahren, wo asiatische Hersteller angefangen haben, Fabriken zu bauen. Sehen Sie da größere Chancen?
Also Sie haben genau das Land angesprochen, das nach meiner Meinung nach die größten Chancen hat, hier auch wirklich Massenproduktion, also eine Fabrik mit Massenproduktion hinzustellen. Die Mitarbeiter sind dort wahrscheinlich schon ein bisschen weiter und das Umfeld, also die Infrastruktur an diesen Standorten, das ballt sich ja alles in dieser Region. Und dort werden die Mitarbeiter auch ihr Wissen natürlich weitergeben. Dort wird eine gewisse, ich nenne es einfach mal ein Schmelztiegel vorhanden sein an Wissen, das dann auch kumuliert wird. Mhm. Also das ist, glaube ich, schon eher der Standort. Wenn man mal rausschaut aus Deutschland, wird Ungarn nicht uninteressant sein.
Mhm. Jetzt kommen wir mal zum anderen Punkt. Panasonic ist so der ganz große Player am Markt. Quer durch, was die an Batterien herstellen, ist wirklich ein sehr, sehr großes Spektrum. Was immer wieder für Probleme sorgt, ist das, wenn dann mal so ein großer Hersteller sagt, aus diesen und jenen Gründen lassen wir jetzt diese Zelle auslaufen. Das ist passiert im Oktober letzten Jahres, hat Panasonic angekündigt, eine bestimmte 18650er Zelle, so ungefähr 3.500 mAh, in Zukunft nicht mehr herzustellen. Das passiert jetzt nicht von heute auf morgen. Es gibt, glaube ich, da so einen Ablaufplan, der bis Ende 2027 gehen wird. Aber es hat doch anscheinend einen ziemlichen Impact in der Branche gehabt, denn es ist ein sehr beliebtes Produkt und es kam doch sehr überraschend, dass das announced wurde. Jetzt sage ich mal, ein großer Teil ihres Businesses ist Medizintechnik und genau da hat man diese Zelle wunderbar brauchen können. Wie haben Sie die Situation wahrgenommen und wie sind Sie mit der Situation umgegangen?
Also es ist in der Tat so, es hat erstmal sehr viele unserer Kunden betroffen und wir haben dann zeitnah all unsere Kunden informiert, ein klares Last-By-Datum gesetzt und sehr viele unserer Kunden, fast alle, haben das gleich genutzt und haben auch Bestellungen platziert bis Ende 28, also in einen sehr langen Zeitraum. Und diese Zeit wollen wir jetzt nutzen zusammen mit unseren Kunden, um Alternativbatterien zu entwickeln mit anderen Zellherstellern, vielleicht auch mit Panasonic, wenn wir bis dahin welche kriegen, um ein Folgeprodukt auf den Markt zu kriegen. Und es geht ja auch um die Zertifizierungen. Also 6 bis 8 Monate allein brauche ich für die Zertifizierung. Und ich glaube, wir kriegen es ganz gut hin mit unseren Kunden zusammen, dass wir da eine Lösung finden. Und wie gesagt, es hat viel Verunsicherung in der Branche ausgelöst, aber es ist doch relativ früh bekannt gegeben worden. Das war der große Vorteil in diesem Fall. Wir hatten das früher auch schon anders. Da hat man mal vielleicht nur 2, 3 Wochen Zeit bekommen, um Last Buy zu setzen. Und das ist dann schon sehr, sehr schwierig. Hier hatten wir mehrere Monate Zeit und konnten uns darauf vorbereiten, abstimmen mit den Kunden. Und wir haben auch das Glück, dass die Zellen, die wir bestellen, die werden wir auch noch in den Stückzahlen bekommen, die wir bestellt haben.
Mhm. Sie haben im Vorgespräch auch angedeutet, normalerweise ist es bei Panasonic so, wenn die so etwas vorhaben, dann haben die eigentlich schon den Nachfolger bereit, bevor sie überhaupt abkündigen. Dass das dieses Mal nicht so war, deutet ja eher darauf hin, dass auch Panasonic offensichtlich überrascht wurde davon, durch, sag ich mal, den Ausfall eines Zulieferers, dass das jetzt nicht funktionieren würde. Aber Sie sagen, normalerweise ist es so, die entwickeln den Nachfolger oder bringen ihn bereits auf den Markt oder zu Testzwecken, bevor sie überhaupt sagen, last buy.
Korrekt. Also das versucht Panasonic natürlich auch. Also erst soll der Nachfolger zumindest als Testmuster und Ähnliches verfügbar sein, bevor ich den alten Typ abkündige. Und hier haben wir leider das Problem, die neue Type kommt erst zu Mitte, Ende 27 auf den Markt. Dann sollen die Zulassungen abgeschlossen sein. Also haben wir ungefähr 1 Jahr bis 1,2 Jahre Zeit, um mit all unseren Kunden in die neue Zulassung zu gehen, wenn wir weiter auf Panasonic setzen wollen.
Jetzt sage ich mal so rum, wir wollen ja nicht bloß Werbung für Panasonic machen. Es gibt dann noch so unbedeutende Firmen wie Samsung oder Sanyo oder auch noch einige andere. Es gibt aber eben auch den chinesischen Wettbewerb. Und die letzten Jahre hat man immer wieder gehört, okay, der chinesische Wettbewerb hat fast dieselben Leistungsdaten, wenn ich die Zelle anschaue, ist aber kostengünstiger. Häufig fragt man dann den Kunden, möchtest du namhafte Qualität oder darf es auch etwas günstiger sein? Wir haben schon gesagt, knapp die Hälfte eures Umsatzes kommt aus dem Bereich Medizintechnik. Wie schaut es da aus? Ist man da bereit, sowas zu riskieren oder geht man da lieber auf Nummer sicher?
Also sehr, sehr wichtige Frage, die wir auch mit unseren Kunden regelmäßig diskutieren. Und durch unser eigenes Testlabor haben wir da wahnsinnig viele Daten und wissen auch ganz genau, welche Zelle was kann. Und leider ist es so, nach wie vor gibt es viele chinesische Hersteller, die noch nicht so konstant produzieren. Das heißt, die haben eine gewisse Streuung. Und diese Streuung macht es bei dem ein oder anderen Projekt fast unmöglich, dass wir die verwenden. Also wenn ich jetzt eine Batterie habe mit 1, 2 Zellen, dann ist es noch okay, wenn eine Zelle um 5% streut. Aber wenn ich jetzt eine Batterie mache aus 15, 20, 30 Zellen, dann ist die Streuung eigentlich schon zu groß für uns und auch für unsere Kunden.
Ist das nach Ihrer Einschätzung ein Gap, das die schließen können? Oder würden Sie sagen, tja, wenn die da aufholen, haben die Namhaften noch mehr an der Schraube gedreht und es noch mehr feiner gemacht? Was ist da Ihre Einschätzung? Ist das handelbar oder?
Ja, also ohne Frage. Man muss erstmal dazu sagen, chinesische Zellen werden immer besser. Also es ist nicht so, die bleiben nicht stehen, die werden immer besser. Das können wir über die Jahre auch sehen, werden immer besser. Und ich glaube, die werden dieses Gap natürlich auch verringern. Das ist auch schon geringer geworden übrigens. Also wir waren zu Beginn unserer Messungen irgendwie um den 15-20% Faktor Streuung. Mhm. Das ist dann viel zu viel gewesen. Jetzt sind wir schon Richtung 5%. Also es wird schon besser. Aber es gibt noch einen kleinen Funfact. In unserem Labor können wir sogar, also ich muss ein bisschen ausholen, Panasonic produziert eine Type in Japan und die gleiche Type wird auch in China produziert. Hm. Und wenn wir unserem Labor diese Zellen geben, können die anhand der Ergebnisse feststellen, nach der Analyse, welche Zelle aus China kommt und welche aus Japan. Also selbst dort sieht man geringfügige Unterschiede. Wahrscheinlich hat es auch mit Zulieferer zu tun. Qualität der Materialien ist vielleicht ein ganz klein bisschen anders und schon merkt man geringe Abweichungen.
Mhm. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, dass Medizintechnik für euch ein ganz wichtiges Feld ist. Jetzt ist ja die Bundesregierung angesichts knapper Kassen auf der Suche nach Möglichkeiten, wie man die Kosten einsparen kann. Und im Rahmen dessen hat man sich eine umfassende Reform der gesetzlichen Krankenversicherung zum Ziel gesetzt. Ist das kritisch für euch? Seht ihr da eure Fälle davon schwimmen? Oder sagen Sie, nee, wir sind zu breit aufgestellt, dass uns das dann wirklich nachhaltig schädigen könnte, wenn es da zu Einsparungen kommt, die jetzt noch nicht vorhersehbar sind?
Es wird so sein, dass wir es spüren werden, in gewissem Maße. Aber wir sind zum Glück auch sehr breit aufgestellt. Also wir sind von der Notfallmedizin zur Analytik, lebenserhaltende, lebenserrettende Systeme bis hin zur Dentalmedizin ist bei uns sehr viel vertreten. Und ich glaube, der ein oder andere Bereich wird etwas abfedern. Aber es wird auch Bereiche geben, bei denen wir ja mit starken Umsatzeinbrüchen rechnen müssen. Und eins darf man aber bei der ganzen Thematik nicht vergessen. Jetzt reden wir bei diesem Gesetz über ein deutsches Gesetz. Viele unserer Kunden sind auch international aufgestellt. Und die können das vielleicht sogar auch mit Eroberung anderer Zielmärkte, als Beispiel Indien, wieder abfedern. Also ich glaube, wir werden es spüren, aber es wird nicht sehr gravierend sein, weil wir es durch andere Projekte und Kunden verlagern ja auch ihre Geschäftsmodelle dann in Länder, wo man merkt, da ist der Wachstumspotenzial höher.
Mhm. Sie haben zuvor auch mal erwähnt im Vorgespräch, dass sich zum Beispiel Skandinavien in den letzten Jahren sehr, sehr positiv für Sie entwickelt hat. Das war vor 5, 6 Jahren niedriger einstelliger Prozentbereich. Jetzt ist es zweistellig. UK hat sich auch sehr positiv entwickelt. Was sind da die Hintergründe? Warum hat es da so angezogen? Hat es gesetzgeberische Hintergründe oder ist es einfach so, dass ihr heute viel besser vertriebstechnisch dort vertreten seid?
Also mit Gesetzen oder Rahmenbedingungen hat es eigentlich nichts zu tun. Wir haben dort die Vertriebspräsenz etwas ausgebaut und dann kommt eben auch der Faktor Mundpropaganda hinzu. Wenn man merkt, es funktioniert ganz gut mit diesem Lieferanten, dann spricht sich das rum in der Branche und man bekommt auch Anfragen von Firmen, die man noch nicht kannte.
Mhm. Sie haben es gerade gesagt, schon Indien. Jetzt sage ich mal, okay, Dynamis Batterien ist ein kleiner, leistungsfähiger Mittelständler aus dem Ländle. Aber Indien ist dann eine andere Hausnummer. Wie um Gottes Willen kommt ihr zu interessanten Handelsbeziehungen zu Indien oder andersrum gefragt, sind das bereits erste Auswirkungen dessen, was die EU an Freihandelsabkommen mit diversen Regionen und Ländern auf der Welt abgeschlossen hat?
Also wir beliefern nicht direkt den indischen Markt. Das läuft dann über unsere Kunden. Also viele unserer Kunden sind international sehr gut aufgestellt. Und dort ist ja Indien tatsächlich bei zwei unserer großen Kunden ein neuer Zielmarkt. Und wir haben im letzten Jahr schon so viele Zulassungen gemacht, also die BIS-Zulassung für Indien wie nie zuvor. Und bereits im ersten Halbjahr dieses Jahres haben wir nochmal so viel Zulassungen gemacht wie im letzten Jahr. Also man sieht dort eine ganz klare Tendenz. Immer mehr Batterien, die wir produzieren, werden in Indien zugelassen, sodass sie auf diesem Markt dann auch entsprechend vertrieben werden können.
Mhm. Thema Zulassung und Ähnliches führt uns zu der anderen Frage. Eines der heißesten Themen in der Branche ist in den letzten Jahren die EU-Batterieverordnung oder die neue EU-Batterieverordnung. Wie stehen Sie zu dem Thema als Insider und wie sind Ihre Erfahrungen bisher damit?
Also ich habe da ein bisschen gemischte Gefühle. Auf der einen Seite gibt es Punkte, die richtig und wichtig sind. Aber auf der anderen Seite ist es ein sehr großes Bürokratiemonster geworden. Also wir müssen einfach sehr viel zusätzlichen Aufwand betreiben, um das alles abfedern zu können. Generell positiv gestimmt, es sind viele interessante Punkte drin, aber vielleicht hätte man es handwerklich anders lösen können, dass es nicht so viel Bürokratie wird, denn das hemmt uns leider auch. Das muss man so sagen. Wir werden dadurch in der Kostenstruktur durchaus benachteiligt im Vergleich zu, ich sag mal, Ländern, die das nicht haben.
Mhm. Kann man das dann nur noch durch Markterfahrungen ausgleichen, durch Marktkenntnisse oder wie würden Sie, ich meine, wenn ich mir da selber quasi Stolpersteine in den Weg lege, wie kann man das als Mittelständler ausgleichen?
Sie sprechen Stolpersteine an. Da gibt es auch etwas, was wir gar nicht sozusagen beeinflussen können. Also wir sind ja ein Batteriehersteller und wir kaufen Zellen bei großen Herstellern, teilweise auch bei Chinesen. Und wenn ein Hersteller kein Interesse daran hat, diesen Aufwand für sich zu betreiben und für sich beschließt, okay, dann lasse ich den europäischen Markt einfach sterben. Das ist eine Gefahr, die wir aktuell durchaus als realistisch ansehen. Vielleicht nicht bei den ganz großen fünf, aber bei etwas kleineren asiatischen Herstellern könnte das passieren, dass man dann einfach den Vertrieb für Europa einstellt. Vielleicht spielt uns hier aktuell die Lage in den USA ein bisschen in die Karten, denn dort ist ja auch etwas schwierig, die Handelsbeziehung zwischen China und USA, dass es nicht so schnell passiert. Aber die Gefahr ist durchaus möglich. Also ich halte sie für realistisch.
Der Pfeil, das überrascht mich jetzt ein bisschen, weil eigentlich ist es ja so, dass wir über das letzte Jahr darüber sprechen, dass explizit chinesische Unternehmen ja Europa als das neue Amerika entdecken und versuchen umzuswitchen von den USA Richtung Europa. Was ist da so anders, wenn es um Batterien geht? Dass man da sagt, da besteht durchaus die Gefahr, dass die einfach das Interesse an diesem Absatzmarkt Europa verlieren.
Es wird letztendlich eine wirtschaftliche Frage sein. Und zwar, wenn ein Hersteller für sich eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufmacht, wenn die Zölle in den USA vielleicht wieder geringer werden, dann ist der Markt USA wieder viel interessanter für die. Also momentan haben wir ja den Vorteil, dass eben die Märkte sehr stark nach Europa tendieren, weil eben das Zollembargo von den USA in die Richtung, die Hersteller treibt. Ob das in 3, 4, 5 Jahren noch so ist, kann ich nicht vorhersagen. Und dann müssen sich Hersteller einfach überlegen, wenn ich eine Zelle nach Europa liefere, habe ich einfach 20% mehr Kosten zum Beispiel. Kann ich die im Stückpreis unterbekommen oder kann ich es nicht? Ist der Markt bereit, das zu zahlen?
Ist da eigentlich so etwas wie die Größe des europäischen Marktes? Also wenn ich immer die EU nehme, ist immer irgendwo zwischen 420 und 450 Millionen Einwohnern, nehme ich noch die Beitrittskandidaten dazu. Wenn ich noch die UK dazu nehme, bin ich noch ein bisschen größer. Ist das ein Argument oder ist das dann etwas, was da eigentlich keine Rolle spielt in so einem Fall? Weil es ist ja ein einheitlicher Wirtschaftsraum. Also ich müsste mich ja nicht an x Sachen anpassen.
Also ja, natürlich ist es wichtig und richtig, dass wir eben einen einheitlichen Wirtschaftsraum haben. Denn sonst, nehmen wir mal an, nur Deutschland würde das Gesetz so machen, dann wäre der Markt völlig uninteressant. Also ist definitiv so. Eins darf man nicht vergessen bei der ganzen Thematik. Wir reden über Länder wie Indien. Es gibt ja nicht nur USA, es gibt ja dann auch Südamerika haben wir noch. Wir haben Australien. Das sind alles Märkte, die nicht ganz so stark reguliert sind. Und wenn ein Zellhersteller sowieso vor dem Dilemma vielleicht steht, ich habe weniger Ausstoß an Zellen wie Nachfrage, dann wird er vielleicht auch den Markt Europa sagen, ist mir zu aufwendig, ist zu teuer, zu kostspielig. Vielleicht fällt er dann hinten runter.
Okay. Kommen wir nochmal zu einem ganz anderen Thema. Ihr habt seit kurzem einen neuen Geschäftsführer. Also frisches Blut, frische Dynamik. Ist das jemand aus dem eigenen Haus? Kommt der aus der Branche? Hat der schon gesagt, wo er euch hinführen will? Umsatzverdoppelung etc.?
Genau, also es ist richtig, der neue Geschäftsführer ist Mario Reichmann seit 1.5.2026. Und er ist seit 20 Jahren in der Batteriebranche tätig und seit 12 Jahren bei Dynamis. Das heißt, einen großen Vorteil, den ich da sehe, er ist bereits im Unternehmen tätig, er kennt die Strukturen, er kennt die Abläufe, er bringt ein funktionierendes Netzwerk mit und die internen Strukturen sind halt bestens bekannt. Wir wollen eigentlich Veränderungen dort machen, wo sie sinnvoll sind, ohne das Bewährte unnötig in Frage zu stellen. Das ist so die Philosophie, die dahinter steckt. Und junge Ideen kommen mit rein. Natürlich wäre eine Umsatzverdopplung sehr schön in den nächsten 2, 3 Jahren. Das wäre natürlich auch mein Wunsch, aber ich bleibe mal realistisch. Das Marktumfeld ist aktuell ein bisschen schwieriger und wir werden ein solides Geschäftsmodell aufbauen. Wir möchten nicht ganz kurz oder schnell wachsen. Wir möchten das lieber solide machen. Manchmal ist es auch so, wenn man zu schnell wächst, hat man Probleme und die wollen wir uns gar nicht ins Haus holen.
Herr Pfeil, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen und wünsche bei diesem Vorhaben viel Erfolg. Dankeschön.
Danke.